Moin! Hallo! Okay, ich glaube, mein Ton ist in Ordnung. Ja, da schließt was aus. Grünes Licht. Hallo? Hallo! Moin! Ende letzter Woche mit Christoph ging es um das charakteristische Polynom. Und auch wenn wir am Donnerstag singen, wird es darum gehen. Sie haben also sowas gesehen, wie berechnet man das aus? Was kann man da so für Informationen draus gewinnen? Was sind Vielfachheiten? Geometrische, algebraische. Dann haben Sie Alpha-invariante Teilräume gesehen und Sie haben gesehen, wie man dann auf dem Faktorraum Vermöge Alpha, wenn Alpha der Endomorphismus ist, mit dem wir angefangen haben, auch dort einen Endomorphismus induzieren kann. Und ich habe mir mal so eine Notiz gemacht. Ich dachte, ich mache mal eine Podcast-Folge mit Beispielen zum Thema Alpha-invariante Teilräume und auch wie unterschiedlich das aussehen kann und wie dann genau so ein induzierter Endomorphismus auf dem Faktorraum aussieht. Denn das kommt zwar ab und zu vor, aber ich dachte, ein Beispiel nur dazu ist vielleicht eine gute Idee. Ich sehe ein bisschen nicken. Dann als nächstes, und das war das Letzte, was in der letzten Vorlesung passiert ist, wurde Lemma 10.12 bewiesen. Da geht es darum, dass wenn man mit einem Alpha-invarianten Teilraum U anfängt, dass man dann das charakteristische Polynom in zwei Bestandteile zerlegen kann. Der eine gehört zur Einschränkung von Alpha auf den invarianten Teilraum und der andere gehört zur induzierten Abbildung auf dem Faktorraum. Und das wurde ganz konkret mit Abbildungsmatrizen gemacht. Was wir jetzt immer häufiger sehen werden, ist, dass wir wirklich das Verständnis davon brauchen, wie Abbildungsmatrizen aussehen und was man an ihrer Form so erkennen kann. Unter anderem, wohin irgendwelche Vektoren abgebildet werden, ob sich da irgendwelche Blöcke bilden oder so interessante Diagonaleinträge und so. Da sensibilisieren wir uns jetzt nach und nach weiter für. Bevor wir jetzt weitermachen, sind jetzt noch irgendwelche speziellen Fragen übrig geblieben, letztes Mal am Ende der Vorlesung? Irgendwas, was Sie mitgebracht haben, was wir jetzt besprechen sollten? Irgendwelche Wünsche? Es gab ja schon das eine große Beispiel, 10.11, und da habe ich dann per Podcast-Folge und diesmal mit Foto noch ein draufgesetzt. Geben Sie eine Rückmeldung, ob Sie das hilfreich finden, auch wie Sie diese Variante finden, dass es noch so ein Foto mit kleinen Notizen gibt. Wenn ich jetzt keine Fragen sehe, dann kommt Lemma 10.13. Unter unserer Voraussetzung, die wir die ganze Zeit haben, haben wir einen Endomorphismus Alpha, der heißt jetzt gerade immer so. Wir haben einen Eigenwert Lambda, der heißt jetzt gerade auch immer so. Und dann zeigen wir, dass die Dimension des Eigenraums zu Lambda höchstens so groß ist wie die Vielfachheit von Lambda als Nullstelle von Pi Alpha. Oder in anderen Worten, die geometrische Vielfachheit ist immer höchstens so groß wie die algebraische. Wenn Sie sich jetzt mal so ein charakteristisches Polynom vorstellen, möglichst so hingeschrieben, dass man da möglichst viele Nullstellen sieht und das ist dann irgendwie schon schön zusammengefasst und dann sieht man da x minus irgendwas hoch 5. Dann ist, wenn die Nullstelle jetzt nicht noch woanders rumläuft, sondern dass wirklich alles da zusammengefasst wurde, 5 die algebraische Vielfachheit und dann wissen wir ab jetzt, ab Lemma 10.13, dass wenn wir jetzt nach der Dimension des dazugehörigen Eigenraums suchen, dass wir dann nach oben durch 5 begrenzt sind. Wenn wir also gezeigt haben, das Ding hat mindestens Dimension 5, sind wir fertig. Es lohnt sich nicht nachzugucken, ob die Dimension noch groß ist. Und das schränkt bei ganz vielen Fragestellungen die Möglichkeiten ein. Und Ziel dieser Vorlesungen, die wir jetzt gerade haben, ist ja nicht nur weiter im Stoff voranzukommen, sondern auch immer wieder Dinge zu üben, die für die Klausur hilfreich sind, die Sie also schneller machen, die Sie Rechnungen einsparen lassen, damit Sie mehr argumentieren, weniger rechnen und insgesamt schneller sind. Hoffe ich. Dann beweisen wir das doch mal. Lemma 10.13. Ich habe jetzt die Aussage auf verschiedene Arten formuliert und hoffe, dass wir verstanden haben, was wir jetzt beweisen wollen. Ansonsten wäre jetzt die Möglichkeit, da nochmal nachzufragen. Sehe ich nicht. Okay, dann los, dann beweisen wir das jetzt. Ich fange mal an, indem ich mir den Eigenraum zu Lambda schnappe und ihm einen Namen gebe. Der Eigenraum für Lambda oder in anderen Worten, in diesem Teilraum versammeln sich alle Eigenvektoren zu Lambda, also alle Vektoren, die von Alpha auf Lambda mal sich selber abgebildet werden. Das sind alle Eigenvektoren und dazu kommt noch der Nullvektor. Das alles in diesem Eigenraum. Jetzt wissen wir, dass Teilräume von Vektorräumen auch Vektorräume sind, also gesehen steht in der ersten Zeile Lambda, denn der erste Vektor gleich Lambda an sich selber und dann kommen lauter Nullen, weil ich die anderen Vektoren nicht brauche. Wie sieht die zweite Zeile aus? Wohin wird der zweite Basisvektor abgebildet? Ja.
Die zweite Zeile hat im Grunde in der ersten Spalte eine Null des Körpers und dann wieder Lambda.
Dann Lambda? Und dann danach, hast du das richtig verstanden?
Der Rest sind wieder die Nullen des Körpers.
Denn der Vektor wieder Lambda mal sich selber, also schreibe ich das Lambda als Koeffizient hin und die ganzen anderen Koeffizienten sind 0. Und so geht es jetzt viel kleiner. Der letzte Basisvektor wird auch auf Lambda mal sich selber abgebildet. Die anderen brauche ich für die Darstellung nicht. Also sind hier überall 0 und nur auf der Diagonale steht Lambda. Und auch immer dasselbe. Jetzt haben wir noch nicht festgelegt, wie groß die Matrix ist. Naja, dieser Teilraum U, der hat irgendeine Dimension. Mindestens 1, denn Lambda ist ja ein Eigenwert, also gibt es einen Eigenvektor, also ist die Dimension des Eigenraums mindestens 1. Also kann ich jetzt einfach eine Größe festlegen. Die Größe der Matrix ist selbe wie die Größe, wie die Dimension von U, beziehungsweise die Größe der Basis, W0 und U, die wir uns da ausgewählt haben. Nennen wir mal klein k. Thank you. Jetzt kommt wieder ein größerer Satz, wo wir wieder ein paar mehr Sachen verknüpfen. Aber vorher wie immer die Frage, was brauchen Sie gerade noch? Was soll ich nochmal erklären, nochmal anders? Wo ging es Ihnen zu schnell? Wo fehlt Ihnen was? Ja. Ja.
Woher kommt nochmal dieses x-mikes Lambda?
Aus der Berechnung des charakteristischen Polynoms. Wenn ich das charakteristische Polynom für Alpha eingeschränkt auf U ausrechne, dann folge ich einfach der Vorschrift, wie man das macht. X mal Einheitsmatrix in der richtigen Größe minus Abbildungsmatrix. Wenn ich mir das mit der Abbildungsmatrix da hinten vorstelle, habe ich also einmal eine Matrix, wo nur X auf der Diagonale steht und sonst 0, minus diese Matrix, wo nur Lambda auf der Diagonale steht und sonst 0. Dann schreibe ich das als Matrix hin, dann steht überall auf der Diagonale X minus Lambda. Insgesamt K mal, also hoch K, wenn ich die Determinante ausrechne. Fertig. Besser? Sehr gut. Was noch? Gerade nichts weiter. Dann kommt der nächste Satz. Und da greifen wir ein Thema wieder auf, das wir ziemlich zu Beginn schon hatten, als wir angefangen haben, über Diagonalisierbarkeit zu sprechen. Da haben wir ja schon gesehen, das war, glaube ich, Lemma 10.3 oder sowas, da haben wir schon gesehen, dass wenn wir mit einer diagonalisierbaren Abbildung anfangen, also mit einem Endomorphismus, bei dem wir eine Basis aus Eigenvektoren finden, dass wir dann den ganzen Vektorraum schreiben können als direkte Summe der verschiedenen Eigenräume, also der Eigenräume zu den verschiedenen Eigenwerten. Das haben wir da gesehen. Und jetzt greifen wir das nochmal auf. Wir zeigen nämlich, dass das nicht nur in die eine Richtung gilt, also aus Diagonalisierbarkeit folgt diese Zerlegung des Raums, sondern tatsächlich gilt es auch andersrum. Wenn man so eine Zerlegung findet, kann man daraus schließen, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Und wir sehen in Teil B noch ein drittes Kriterium, was gleichwertig ist. Das heißt, wir haben dann insgesamt neben der Definition jetzt noch mindestens zwei weitere Möglichkeiten, wie wir erkennen können, dass eine Abbildung diagonalisierbar ist. Und das ist deshalb für uns wichtig, weil unser Ziel, also mein Ziel auf jeden Fall, ich hoffe unser Ziel, in den nächsten paar Wochen sein wird, mit einer gegebenen Abbildung anzufangen und dann so lange zu basteln, bis wir eine möglichst schöne, möglichst übersichtliche Abbildungsmatrix bekommen. Da möglichst viele Nullen, man soll möglichst schnell Eigenvektoren und so Zeug sehen können und vielleicht noch anderes Gedöns, damit man ganz schnell ganz viele Informationen hat. Und der Goldstandard, also das, worüber ich mich am meisten freue, ist eine Diagonalmatrix. Aber das zu erreichen bedeutet, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und das geht nicht immer. So, nicht über jeden Körper, nicht mit jeder Abbildung, bla bla bla. Manchmal klappt es halt nicht. Und dann ist die Frage, wie kommen wir denn möglichst nah dran? Was wir jetzt also entwickeln, sind Verfahren, um uns zu überlegen, wie man so eine möglichst schöne Abbildungsmatrix findet. Und hier in diesem Satz sehen wir, wie man unterwegs Diagonalisierbarkeit erkennen kann. Sodass man sieht, ah, ich ziele auf eine Matrix, die tatsächlich Diagonalgestalt hat. Und deswegen ist dieser Punkt B so interessant. Man kann nämlich Diagonalisierbarkeit daran erkennen, dass P-Alpha sich quasi als Produkt von Linearfaktoren schreiben lässt. Das ist ja nicht klar, das geht nicht bei jedem Polynom über jedem Körper. Ne? Manchmal stehen da so Faktoren drin, die Grad 2 oder sowas haben und dann kommt man da nicht weiter. Aber hier steht als Kriterium, das soll bitte in Polynome vom Grad 1 zerfallen. Und dann soll auch noch stimmen, dass jedes Mal die algebraische und die geometrische Vielfachheit gleich sind. Das heißt, die Eigenräume sollen immer so groß sein, wie überhaupt nur maximal möglich. Wenn Sie sich das also merken wollen als Kriterium für die Diagonalisierbarkeit, dann ist das Kriterium, P-Alpha zerfällt in Linearfaktoren und alle Eigenräume haben die größte Dimension, die möglich ist. Dann ist die Abbildung diagonalisierbar. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen zu tun. Glücklicherweise haben wir schon vorgearbeitet und haben deswegen eine von den drei Beweisrichtungen schon erledigt. Ich male Ihnen mal kurz das Beweisschema auf,
so wie ich mir das überlegt habe. Wir machen aus A folgt C. Das ist tatsächlich etwas, was wir schon wissen. Das ist nämlich einfach Lemma 10.3. Und was wir dann noch selber beweisen müssen, ist aus C folgt B und aus B folgt A. So organisiere ich jetzt den Beweis. Dann können Sie sich orientieren. Und wir fangen an. Und ich hoffe, ich bin auf der richtigen Tafel. Irgendwie da sieht es aus. Beweisansatz 10.3. Thank you.
müssen zuerst. Wenn man die Summe von Eigenräumen anschaut mit paarweise verschiedenen Eigenwerten, dann ist es immer eine direkte Summe. Und wir haben das dann als Korrelaten geschrieben, aber in einer etwas schlechteren Form. Wenn ich Eigenräume habe zu verschiedenen Eigenwerten, dann schneiden sich immer nur Null davor. Das kommt irgendwann nochmal. Das heißt, Lemma 10.3 ist sehr wichtig. Nicht die Aussage, auch die Argumentation im Beweis. Da weise ich dann gleich nochmal drauf hin. Jetzt möchte ich gerne machen, auf C folgt B. Als Voraussetzung haben wir jetzt also, dass man V als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann. Und wir wollen ganz viel Zeug über das charakteristische Polynom beweisen. Da machen wir es jetzt rein. Erstmal möchte ich den ganzen Eigenwerten Namen geben. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mit dieser direkten Summe da rumtüdel, den Eigenräumen Namen geben, dann ist es ein bisschen handlicher. Für jedes I nenne ich diese Eigenräume wieder UI. Hat sich irgendwie bewährt. Eine geordnete Basis, ein Hut, Konstruieren. Der erste Einträge, geordnete Basen sind der Tupel und die Einträge im Tupel sind Vektoren. Das heißt, wenn ich über Einträge spreche, meine ich Vektoren. Die ersten paar Vektoren aus der Basis Gebot sollen jetzt eine geordnete Basis für U1 bilden. Achso, jetzt ist immer K-Basis gemeint. Natürlich, andere Körper gibt es gerade nicht. Dann mache ich weiter mit U2, bla bla bla. Und diese Teilbasen, diese teilgeordneten Basen, die möchte ich auch noch irgendwie benennen. Ich weiß noch nicht warum. Nee, wir kriegen das ohne hin. Wir kriegen das ohne hin. Ja, für einzeln, dann folgen Vektoren für U2 und so weiter bis UN. Wichtig ist, dass die vor ihrem inneren Auge sehen, wie diese Basis aussieht. Denn jetzt möchte ich eine Abbildungsmatrix hinschreiben. Now we der Exponent da oben dran ist. Dementsprechend kann ich die algebraische Vielfachheit da sofort ablesen. Und, oh Wunder, das ist genau die geometrische, nämlich die Dimension des Eingangs. Und das ist genau das, was im B steht. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ich überlege, ob ich noch einen kleinen Satz dazu schreibe.
Müssen wir
wir sehen. Noch weitere Nullstellen können da jetzt nicht vorkommen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Nullstellen von Pi-Alpha genau die Eigenwerte sind. Also wissen wir jetzt, dass die Eigenwerte von Alpha diese μ sind. Gut. Aus Kapitel 9 und dem Lemma mit den Eigenwerten, das irgendeine Nummer hat, 10, 8. Jetzt weiß ich ja nach Voraussetzung noch mehr. In W steht, dass für all diese μs die algebraische und die geometrische Vielfachheit gleich sind. Das ist die andere Aussage, die da in W steht und die wir noch nicht verwendet haben. Das heißt, dass ich jetzt dieser Vielfachheit einen Namen gebe, die nenne ich wieder KI. Vielfachheit von μi in Pi Alpha und so weiter bis hin zu UK. Die Summe davon ist ein Teilraum von V, aber die Summe der Dimensionen ist die Dimension von ganz V. Also muss die Summe dieser Teilräume der ganze Vektorraum sein und die Summe muss direkt sein. Denn wenn da beim Schnitt irgendwo was verloren gehen würde, dann könnte es nicht sein, dass die Summe der Dimensionen ganz n ist. Hier verwende ich also die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Erkläre ich gleich nochmal genauer, ich schreibe das noch ein bisschen. Mehr sagt als 1000 Worte. Natürlich sage ich auch gleich das vollständige Argument noch. Also stellen Sie sich vor, Sie haben drei Teilräume, U1, U2, U3. Der erste hat, und ich nehme als Dimension einfach die Nummern, die dran stehen. Das muss nicht so sein, aber für das Beispiel finde ich es lustig. Dimension 1, 2, 3. Und der ganze Vektorraum hat Dimension 6. Jetzt gucke ich mir die Summe dieser drei Teilräume an. U1 plus U2. Die Dimensionsformel für die Summe von Teilraum sagt mir, dass die Dimension von dieser Summe dasselbe ist wie die Summe der Einzeldimensionen. Aber eventuell muss ich noch was abziehen, nämlich wenn es da so Schnitte gibt, deren Dimensionen muss ich dann noch abziehen. Wenn ich aber weiß, dass diese Dimensionen zusammen die Dimensionen des Ganzen raus ergeben, dann kann ich da nichts mehr abziehen müssen. Ergibt es Sinn? Da schreibe ich jetzt aber noch dazu, dass ich hier die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen verwende. Das so aus. Ich habe hier meine drei Eigenräume U1, U2 und U3, die gehören zu verschiedenen Eigenwerten. Und die Argumentation in Lemma 10.3 sagt, dass wenn ich mir dann die Summe von diesen dreien angucke, dass sie dann direkt ist. Und bei direkten Summen heißt es ja, wir haben da keine Schnitte mit Dimensionen 1 oder größer, sondern wir haben alle Dimension 0. Dementsprechend hat dann die Summe von diesen dreien als Dimension die Summe der einzelnen Dimensionen, also 6. Wenn der ganze Raum eine Dimension 6 hat, muss also die Summe von diesen drei Räumen der ganze Raum sein. und die Summe ist direkt und das hatte ich. Okay, das war sehr viel auf einmal. Glücklicherweise sind wir jetzt aber fertig. Denn, und damit gehe ich rüber in die andere Tafel für den Abschlusssatz. Denn an dieser Darstellung von V kann man doch jetzt wieder sehen, wie man eine Basis aus einem Vektor lassen kann. So hat unser Beweis angefangen. Sie erinnern Sie sich vielleicht? Wir haben angefangen mit dieser Darstellung. V ist die direkte Summe der Eigenräume und dann haben wir uns eine geordnete Basis gebastelt, bei der wir nacheinander Basisvektoren aus den Eigenräumen geschrieben haben und das war eine Basis Eigenvektoren. Das heißt, so haben wir eine Basis aus Eigenvektoren gefunden. Ich muss mich nur erinnern, dass wir das konnten. Da steht die gleiche Aussage, also können wir wieder genauso eine Basis aus Eigenvektoren basteln und haben damit die Diagonalisierbarkeit. Und das schreibe ich jetzt noch hin. Jetzt bin ich hier irgendwie sinnlos aus dem Bild rausgelaufen. Das heißt, das ist jetzt noch der letzte Satz zum Beweis von Satz 10.14. Aus dieser Darstellung folgt, dass wir eine Basis von V aus Eigenvektoren einfach konstruieren können. Und zwar genauso, wie wir das in einem anderen Teil des Beweises schon gemacht haben. Und die Definition von Diagonalisierbarkeit war, dass es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. Und da wir sowas haben, haben wir jetzt Aussage A gezeigt. So, normalerweise würde ich an dieser Stelle sagen, und da kann ich gerne noch eine Podcast-Folge zu machen, muss ich aber nicht, denn in Beispiel 10.11 wurde das alles schon abgegrast. In Beispiel 10.11, da wurde viel mehr gerechnet, als eigentlich für die Hauptinformation nötig war. Denn wir haben ja nicht nur die Dimension der Eigenräume bestimmt, sondern wir haben auch jeweils Basen gefunden für die Eigenräume. Das heißt, Sie haben gesehen, wie man eine Basis für den ganzen Raum basteln kann, indem man anfängt mit Basen von Eigenräumen. Und haben am Ende ja auch gesehen, dass man dann so eine Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix hat. Und da bin ich auch in meiner Podcast-Folge nochmal drauf eingegangen. Und wenn Sie dazu noch mehr wissen möchten, dann sagen Sie es mir oder sagen Sie es schon mir. Denn Sie sehen jetzt, dass diese Themen einfach immer wieder kommen. Es ist immer dasselbe. Man nimmt die Einwertinger, guckt sich die Eigenräume an, bastelt irgendwelche Basen zusammen, argumentiert damit, macht eine geschickte Abbildungsmatrizen. Was für Fragen haben Sie? Der Beweis ist jetzt fertig. Und wir haben sehr ähnliche Argumente die ganze Zeit benutzt, immer nur so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen geguckt, wo ist noch was unklar geblieben. Dann wische ich jetzt eine Runde. Aber vorher denke ich, dass ich Ihnen schon mal das kleine Korrelat zeigen möchte, was als nächstes kommt. Das ist ein total wichtiger Spezialfall. Wenn Sie zum Beispiel beim Ausrechnen des charakteristischen Polynoms merken, dass es genau so viele verschiedene Eigenwerte gibt, wie die Dimension des Vektorraums vorgibt. Also Beispiel, wir rechnen in R auch 3, charakteristisches Polynom hat Grad 3 und Sie sehen drei verschiedene Eigenwerte. Wenn das passiert, dann ist sofort alles fertig, die Abbildung ist diagonalisierbar, Sie können sofort eine Abbildungsmatrix hinschreiben, fertig, nichts weiter zu finden. Das sagt uns dieses Korrelat, das ist ganz, ganz wertvoll. Vorsicht, die Umkehrung gilt nicht. Es gibt diagonalisierbare Abbildungen, Sie haben auch schon eine gesehen, wo wir nicht so viele Eigenwerte haben, wie wir theoretisch haben könnten. Also bitte aufpassen, der Fehler wird häufig gemacht. Aber so in diese andere Richtung haben wir die Argumentation und das hilft total. Extrem, extrem hilfreiches Korrelat. Haben Sie dazu Fragen, bevor wir das beweisen? Münze aus. Dann nutze ich jetzt den freien Platz, der da an der Tafel noch ist. Na gut, da steht das jetzt. Es gibt genauso viele verschiedene Eigenwerte, wie die Dimension des Vektorraums angeht. Ich nenne ihn mal der N. Als Produkt von solchen Linearfaktoren. Ich lusche mal nach oben, wie das in Satz 10.14 aussah. Also da in Teil B, da steht, die Alpha ist Produkt normierter Polynome aus Kx vom Grad 1, die nenne ich jetzt mal Linearfaktoren. Das wäre ja hier sofort erfüllt. Und dann gucken wir uns gleich noch die zweite Eigenschaft. Thank you. passiert in der Realität nicht so oft, aber wenn doch, dann kann man sich freuen. Das war Korrelation 15. So, und jetzt schaue ich hier mal so in die Runde. Bevor wir ein Beispiel besprechen, ja? Ja, mache ich gerne nochmal. Fangen wir ganz vorne an. Wenn ein Eigenwert da ist, dann wird er ja zum Eigenwert dazu, dass es einen Eigenvektor gibt, also einen von null verschiedenen Vektor, der von Alpha auf Eigenwert mal sich selber abgebildet wird. In dem Moment, wo ich so einen Vektor finde, das ist ja einer, der nicht null ist, habe ich etwas im Eigenraum, was von null verschieden ist. Das heißt, der Eigenraum hat jetzt schon mal mindestens Dimension 1. Also das merken wir uns. Und das habe ich jetzt bestimmt schon 10-mal gesagt hier und in den Podcast-Folgen, es wird noch 10 oder 20-mal kommen. Sobald ein Eigenwert auftritt, sobald ich ihn also sehen kann, weiß ich, dass der Eigenraum dazu mindestens Dimension 1 hat. Okay, das ist der erste Bestandteil. Der nächste Bestandteil ist, dass die Dimension des Eigenraums nach oben begrenzt ist durch die algebraische Vielfachheit von dem Wert, also von der Nullstelle in dem charakteristischen Polynom. Bei paarweise verschiedenen Linearfaktoren kommt aber jede Nullstelle nur einmal vor. Das heißt, ich habe jetzt einerseits, die Dimension vom Eigenraum ist mindestens 1, andererseits habe ich aber, sie ist höchstens 1, als sie genau 1. Das ist nochmal das ganze Argument. Hat das geholfen?
Ja.
Super. Was noch? Noch mehr Fragen? Beispielzeit. Beispielzeit. Hier kommt Beispiel 10, 16. Und natürlich, nicht nur sowieso, weil mir das Spaß macht, sondern ich fühle mich bestärkt durch den Workshop, in dem wir nochmal gesehen haben, dass es sich lohnt, Sachen immer wieder im Zusammenhang zu betrachten, immer wieder im Zusammenhang Begriffe zu wiederholen, Verfahren zu wiederholen. Also fangen wir auch wirklich nochmal beim Urschleim an. Wir haben den R auf 3 als Vektorraum über R. Wir haben die geordnete Standardbasis mit Vektoren B1, B2, B3 und wir haben einen Endomorphismus gegeben. Ganz konkret, wir sagen, wohin die Basisvektoren gehen und wissen, dass wir dann fertig sind, denn es ist ein Homomorphismus. Das heißt, per linearer Fortsetzung haben wir dann alle Bilder. Okay? Die Basisvektoren werden folgendermaßen abgebildet. Der erste geht auf sich selber. Ding, 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 Eigenwert 1 mit Eigenvektor erster Basisvektor. Immer gleich mitschneiden, man weiß nie, wann man es braucht. Der zweite Basisvektor geht auf 3 mal sich selber plus den dritten. Okay, ist jetzt noch nicht so spannend. Der dritte Basisvektor geht auf 3 mal sich selber. Ding, 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 Eigenwert 3, Eigenvektor dazu, auch gleich gefunden. So, jetzt malen wir das alles in eine Abbildungsmatrix. Also nochmal, wie erstellt man Abbildungsmatrizen? Wir gehen die Basisvektoren nacheinander durch, bilden sie ab, stellen in der Basis dar, die gefordert ist und schreiben die Koeffizienten in die Zeilen. Erster Basisvektor geht auf einmal sich selber, macht also die erste Zeile 1, 0, 0. Zweiter Basisvektor geht auf 3 mal sich selber plus den dritten einmal, also 0, 3, 1 in der zweiten Zeile. Dritter Basisvektor geht auf 3 mal sich selber, also 0, 0, 3 in der dritten Zeile. Jetzt haben wir die Eigenwerte 1 und 3 schon gesehen und uns gefreut und haben schon Eigenvektoren dazu, nämlich den ersten und den dritten Basisvektor. Für die Spezies. Ich sehe in der Abbildungsmatrix einen alpha-invarianten Teilraum der Dimension 2. Wer sieht den noch? Ich sehe sogar zwei verschiedene, aber wenn Sie mir einen geben, freue ich mich schon total. Wer sieht auch noch einen alpha-invarianten Teilraum der Dimension 2? Und wenn ich sage in der Matrix, dann meine ich, dass die Informationen aus der Matrix in meinem Gehirn dazu zusammengebastelt werden, dass ich diesen Teilraum sehe. Probieren Sie es. Was sehen Sie? Ah, erster Versuch.
Ja, den Teilraum, den die Basen B1 und B3 zusammen aufspannen.
Probieren wir es aus.
Ja. Das Erzeugnis von B1 und B3.
Probieren wir es aus. Erzeugnis von B1 und B3, das sind zwei Basisvektoren, zwei verschiedene aus einer Basis. Das heißt, die bilden eine Basis für den Teilraum, den sie erzeugen. Das sind zwei Stück, also Dimension 2. Das passt. Ist der Alpha invariant? Naja, dadurch, dass die beide auf Vielfache von sich selber gehen, bleiben alle Vektoren nach dem Abbilden in diesem Teilraum. Das heißt, das Erzeugnis von B1 und B3 ist ein wunderschöner alpha-invarianter Teilraum der Dimension 2. Sehr schön. Sieht jemand noch einen anderen? Ah, toll, ich freue mich. Ja.
Das Erzeugnis von B1.
Ja, aber es hat nicht Dimension 2. Also Alphan-Variant, ja, gewonnen, aber ich habe gefragt nach Dimension 2 und das klappt nicht. Aber probieren wir es weiter.
Das ist ein Zeugnis von B2 und
B3. Yes, und warum?
Das Zeugnis von B3 kann ja das, was in B2 noch nicht in B3 entsteht, sozusagen.
Genau. Ganz genau. Genau. B2 und B3 werden zwar nicht beide auf Vielfache von sich selber abgebildet, aber wenn ich B2 abbilde, brauche ich für das Bild nur B2 und B3. Das heißt, der von B2 und B3 erzeugte Teilraum ist ebenfalls Alphan-Invariant. Wenn Sie mehr wissen wollen, sagen Sie es mir später oder Jean-Luc. Ich kann gerne aus solchen Beispielen noch eine Podcast-Folge basteln. Aber super, dass Sie das gesehen haben. Wir sehen auch so eine Blockgestalt. Das heißt, man kann jetzt hoffen, dass wenn wir das charakteristische Polynom ausrechnen wollen, dass da auch eine Matrix mit so Blocken steht oder Kästchen. Und genau so ist es auch. Als nächstes rechnen wir nämlich P-Alpha aus. Wir sehen da so eine herrliche Kästchengestalt, können das charakteristische Polynom einfach so hinschreiben. Wer keine Kästchen mag, kann sich das auch als Dreiecksmatrix vergegenwärtigen. In dem Fall halt eine obere, keine untere. Aber völlig egal für die Determinante, denn transponieren macht ja nichts. Und schwupp steht das charakteristische Polynom da und wir sehen algebraische Vielfachheiten, nämlich für den Eigenwert 1, den wir schon gesehen haben, die algebraische Vielfachheit 1. Das heißt, da haben wir keine Fragen mehr. Wenn ein Eigenwert mit Vielfachheit 1 im charakteristischen Polynom auftritt, dann wissen wir alles, was es da zu wissen gibt. Der Eigenraum hat Dimension 1, fertig. Vielleicht will noch jemand einen Eigenvektor wissen. Haben wir auch schon. Wir haben wirklich keine Fragen mehr an dieser Stelle. Also ich jedenfalls nicht. Zweiter Eigenwert 3, das ist ein bisschen interessanter, denn da haben wir die algebraische Vielfachheit 2, doppelte Nullstelle. Das heißt, dass da jetzt in der Theorie, wenn man noch nicht sowieso alles weiß, nachdem man auf die erste Abbildungsmatrix geblickt hat, in der Theorie haben wir da jetzt noch die Frage, hat der Eigenraum Dimension 1 oder 2? Gut, das Beispiel geht weiter, vielleicht haben einige sich das auch schon angeguckt. Wer wusste vorher schon, dass die Abbildung mit dieser Abbildungsmatrix nicht diagonalisierbar sein kann? Außer mir, ich zähle nicht, aber... Okay. Noch ein paar Wochen weiter, gucken Sie auf so eine Matrix und Sie wissen sofort Bescheid. Sie können mir dann alles hinschreiben, ohne zu rechnen. Charakteristisches Polynom, Dimension der Eigenräume, bla 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 bla. Aber gucken wir, ganz so weit sind wir noch nicht. Gucken wir, was wir jetzt noch zu Fuß machen müssen. Erste Frage, kann es im Spektrum noch irgendwas anderes geben? Nee, denn wir sehen ja, die beiden Nullstellen vom charakteristischen Polynom sind 1 und 3. Fertig. Dimension vom Eigenraum zu 1, auch klar, Dimension 1. Als erzeugenden Vektor könnte man den ersten Basisvektor nehmen. Und dann gucken wir uns noch den Eigenwert 3 an, denn da gibt es noch Fragen, jedenfalls noch. So weit sind wir noch nicht. Und die interessante Frage ist, ist die Dimension des Eigenraums 1 oder 2? Denn das sind jetzt die beiden Möglichkeiten. Bei Dimension 1 werden wir fertig, denn wir kennen ja einen Basisvektor, der ein Eigenvektor ist zum Eigenwert 3. Den könnte man als Erzeugenden nehmen. Falls die Dimension 2 wäre, würden wir jetzt noch weiter suchen, um noch einen zweiten passenden Basisvektor zu finden. Aber wie wir sehen werden, ist die Dimension tatsächlich nur 1. Gucken wir, wie wir da hinkommen, mit möglichst wenig Rechnung. Das predige ich die ganze Zeit. Wenn ich darüber nachdenke, wie groß ein Eigenraum ist, dann sehe ich den Eigenraum als Kern von einer Abbildung. Und um zu verstehen, wie groß der Kern ist, muss ich nur verstehen, wie groß das Bild ist. Und das kann ich am Rang einer Abbildungsmatrix ablesen. Das heißt, das passiert in meinem Kopf. Ich überlege, welche Abbildungsmatrix muss ich hinschreiben, damit ich an deren Rang alle meine Fragen beantwortet kriege. Und das machen wir. Also, wir wollen die Dimension des Eigenraums zu 3 bestimmen. Dazu gucken wir uns die Abbildung an, Alpha minus 3 mal Identität. Denn der Kern von dieser Abbildung ist dasselbe wie der Eigenraum zu 3. Und um die Dimension des Kerns, ach wie lustig, da steht Dimensionen. Ja, also um die Dimensionen von Kern und Bild auszurechnen, gucken wir uns eine Abbildungsmatrix an, und zwar zu dieser anderen Abbildung, Alpha minus 3 mal Identität. Das mache ich. Verträglichkeit zwischen Matrizenrechnung und Endomorphismenrechnung, die ich hier gar nicht genug feiern kann. Ich kriege eine Abbildungsmatrix für die gleiche Basis, indem ich eine Abbildungsmatrix für Alpha nehme und eine für 3 mal die Identität und die subtrahiere. Es ist egal, ob ich mit den Abbildungen rechne oder ob ich mit den Matrizen rechne. Und so kriege ich folgende Matrix. In der ersten Zeile steht minus 2, 0, 0. Da muss ich ja einfach nur von der ersten Zeile da oben in meiner ursprünglichen Abbildungsmatrix einmal 3, 0, 0, also diese Zeile abziehen, 3 mal Einheitsmatrix, dann steht da minus 2, 0, 0. Genauso in der nächsten Zeile 0, 0, 1, dritte Zeile wird zu 0, 0, 0. Das ist der Witz. Wenn man da vorher einen Eigenwert stehen hatte, dann muss man darauf achten, ob man richtig gerechnet hat und ob an den entsprechenden Stellen in der neuen Matrix dann da auch wirklich Nullen sind. Das haben wir hier. Und jetzt können wir den Rang dieser Matrix ablesen, um zu gucken, wie groß das Bild ist. Und mit der Dimensionsformel können wir dann sagen, wie groß der Kern ist. Und der gesuchte, diese gesuchte Dimension ist dann die Dimension des Eigenraums, um den wir uns anfangs kümmern wollen. Was für eine Frage haben Sie? Nee, weil wir ja hier Alpha minus 3 mal identische Abbildung rechnen und nicht umgekehrt. Also, es ist tatsächlich egal, welchen Kern wir betrachten. Sie können 3 mal Identität minus Alpha nehmen, dann hätte man da die Vorzeichen vertauscht, völlig richtig. In dieser Reihenfolge jetzt sind die Vorzeichen, so wie sie da stehen, richtig. Und für den Kern ist es egal. Da gab es eine Übungsaufgabe zu, sich zu überlegen, dass die Reihenfolge da keine Rolle spielt. Machen Sie das, wie Sie wollen. Alpha minus bla oder umgekehrt minus Alpha. Nur beim charakteristischen Polynom, da bitte nicht verändern. Das ist immer x mal Einheitsmatrix minus Abbildungsmatrix. Das ist wichtig. Gut, sieht jemand nicht, was jetzt danach noch passiert? Wenn wir auf diese Matrix starren, sehen wir hoffentlich alle, dass die Rang 2 hat. Super, da nicken ganz viele. Das gehört zu genau diesen Sachen, die Sie ab jetzt immer sehen dürfen. Ja. Diese Matrix hat Rang 2, das sehen wir. Also hat das Bild von dieser Abbildung Dimension 2. Also hat der Kern Dimension 1, Dimensionsformel, bla bla bla. Also hat der Eigenraum Dimension 1. Und das heißt, dass die geometrische Vielfachheit und die algebraische nicht gleich sind. Erinnern wir uns nochmal. Dieser Eigenwert kam doppelt vor, als doppelte Nullstelle. Das heißt, für Diagonalisierbarkeit hätten wir jetzt einen Eigenraum der Dimension 2 finden müssen. Haben wir aber nicht, der hat nur Dimension 1. Dementsprechend ist die Abbildung nicht diagonalisierbar. Wir finden leider keine Basis aus Eigenvektoren. Und ich darf Ihnen verraten, dass die Gestalt der Abbildungsmatrix da oben schon das Beste ist, was geht. Das ist schon eine Normalform. Schöner wird es nicht. Aber immerhin, ne? Also ich finde die schon ziemlich gut. Okay, Sie haben sich zuerst gemeldet, ja?
Wie genau war noch jetzt eigentlich der Zusammenhang mit dem Bild und Kern, wenn wir die Dimension von diesem Eigenraum bestimmen wollen? Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden.
Genau. Ich erzähle es nochmal ganz langsam und es gibt mindestens eine Podcast-Folge, in der ich das Argument auch benutze. Das heißt, es gibt viele Gelegenheiten, sich das nochmal anzuhören, anzugucken und wir können das am Donnerstag in beliebiger Tiefe noch machen. Die Dimension des Eigenraums zu... Soll ich das mal kurz mit der 3 konkret machen? Hier?
Ja.
Hilft Ihnen das? Okay, der Eigenwert ist 3. Die Dimension des Eigenraums zu 3 ist dasselbe wie die Dimension des Kerns der Abbildung Alpha minus 3 mal Identität. Das sage ich jetzt noch genau. Ein Vektor wird doch genau dann auf 3 mal sich selber abgebildet von Alpha, wenn das Ergebnis der Rechnung Vektor hoch Alpha minus 3 mal derselbe Vektor 0 ist. Das ist nur die Gleichung umgestellt. Also die eine Gleichung ist V hoch Alpha gleich 3 mal V und die andere Gleichung ist V hoch Alpha minus 3 mal V ist der Nullvektor. V hoch Alpha minus 3 mal V ist aber dasselbe wie V abgebildet mit Alpha minus 3 mal Identität. Das ist nur eine Umformulierung. Und wenn da 0 rauskommt, heißt es doch, man liegt im Kern dieser Abbildung. Also so schön, jetzt sehe ich, wie die Groschen fallen. Ja, genau. Also, dieser Trick hier, dass man diese Abbildung Alpha minus 3 mal Identität anguckt, dieser Trick bewirkt, dass man jetzt plötzlich über den Kern einer Abbildung spricht und Dimensionen von Kernen können wir ausrechnen mit der Dimensionsformel. Das ist alles, das ist der Trick. So, und jetzt quatsche ich Sie da kurz weiter durch. Wir interessieren uns also für den Kern der Abbildung Alpha minus 3 mal Identität. Die Dimension dieses Kerns können wir mit der Dimensionsformel ausrechnen, wenn wir die Dimension des Bildes kennen, denn wir haben ja hier Endomorphismen, alles bezieht sich immer auf die Dimension 3 vom großen Raum. Und für den Eigenraum haben wir nur die Möglichkeiten Dimension 1 oder 2. Das heißt, der Kern, nach dem wir suchen, hat Dimension 1 oder 2. Das heißt, wir müssen jetzt entscheiden, ob das Bild Dimension 2 oder 1 hat, also jeweils das andere. Das machen wir mit einer Abbildungsmatrix, denn wir sind ja so gut darin, Ränge zu sehen. Und wir wissen, dass der Rang der Abbildungsmatrix dasselbe ist wie die Dimension des Bildes. Also basteln wir eine Abbildungsmatrix, gucken drauf, sehen den Rang, kennen die Dimension des Bildes, kennen die Dimension des Kerns, fertig. Ich werde nie aufhören, mich darüber zu freuen. Danke, dass Sie nachgefragt haben. Ich glaube, dass es noch mehr Leuten geholfen hat. Und jetzt dürfen Sie auch gerne noch viel mehr fragen. Zu diesem Beispiel. Das war jetzt mal ein Beispiel, wo wir alles durchgeixt haben, um am Ende zu sehen, hey, die Abbildungsmatrix, die wir hatten, war schon so schön, wie es geht. Schade, besser wird's nicht. Aber immerhin wissen wir es jetzt.
Können Sie noch mal ganz kurz zum Aufschreiben wiederholen, dieser Ausdruck Alpha minus 3 mal die identische Abbildung. Was entspricht der?
Moment, ich kann es hinschreiben. Manchmal ist ja hinschreiben noch besser, als nur sagen. Das ist ein Endomorphismus von V, also von R und H. Was macht der? Der bildet einen Vektor V ab auf V hoch das Zeug. Und wir haben hier mehrfach wiederholt, wie man Vektoren abbildet mit Summen von Endomorphismen oder skalaren Vielfachen oder so. Und genau das machen wir. Dieses minus 3 bedeutet ja einfach nur Plus in Klammern minus 3. Also ist das V hoch Alpha plus in Klammern minus 3 mal V abgebildet mit der Identität. Und die macht nichts, also ist das V hoch Alpha minus 3 Alpha. So macht es. Das sind wirklich nur die Vorschriften, die wir immer haben, wenn wir Summen von Endomorphismen bilden oder skalare Vielfache von Endomorphismen. Hier ist es kombiniert. Die identische Abbildung ist ein Endomorphismus. Den kann ich mit irgendwas skalar verknüpfen. Das Vorzeichen gehört zum Skalar. Und dann kann ich Summen bilden mit irgendwelchen anderen Endomorphismen. Und die Vorschrift, wie ich damit abbilde, ist immer dieselbe. Und deswegen kann ich ja auch die Abbildungsmatrix einfach hinschreiben. Sehr schön. Was noch? Ich finde toll, wenn Sie so nachfragen. Fragen Sie ruhig noch mehr. Oh, diese 3 kommt vom Eigenwert 3, deswegen haben wir Alpha minus 3 mal Identität angeschaut. Die Größe der Matrix war dafür egal. Wenn ich jetzt das gleiche mit dem anderen Eigenwert gemacht hätte, mit der 1, dann hätte ich die Abbildung Alpha minus 1 mal Identität angeschaut, dann hätte da eine 1 gestanden. Ja, gut. Noch mehr? Sind gerade so dabei? Dann luschern wir. Oh ja, Satz 10, 17. Den können wir jetzt noch beweisen. Und wenn da, genau, wenn wir uns da irgendwo fest diskutieren, dann kann ich da auch beherzt was weglassen, denn das ist auch wieder so ein Satz. Genau wie ganz zu Anfang, vielleicht erinnern Sie sich, Satz von Schröder-Bernstein und zwischendurch hatten wir noch ein, zwei Mal sowas, wo ich gesagt habe, das muss man irgendwann mal gelernt haben, das gehört irgendwie dazu, wenn man Mathe studiert, aber es kann sein, dass wir das in dieser Vorlesung nie zitieren, dass wir das nie brauchen. 10, 17 ist auch so ein Satz. Irgendwie gehört das beim Thema Diagonalisierbarkeit dazu, dass man sich einmal mit simultaner Diagonalisierbarkeit befasst. Wir zeigen jetzt also einmal diesen Satz. Die Idee ist auch gar nicht so schwierig, aber ich glaube, dass ich ihn in der Vorlesung dann gar nicht nochmal irgendwie verwende, sondern das ist eher so Allgemeinbildung. Ja. Kann ja sein, dass dann später irgendwo, keine Ahnung, in der Numerik oder in der Geometrie das plötzlich heißt, ja, wir wissen ja, dass dann jetzt diese Abbildungen simultan diagonalisierbar sind. Und dann haben Sie es zumindest schon mal gehört. Okay, was steht hier? Wir haben ganz viele Endomorphismen, wir wissen nicht, wie viele. Es dürfen unendlich viele sein, es dürfen überabzählbar unendlich viele sein. Deswegen dieses Ding hier mit der Indexmenge. Die sollen alle diagonalisierbar sein und die sollen auch alle miteinander vertauschbar sein. Wie wir schon gesehen haben, passiert das nicht so oft. Normalerweise sind Abbildungen nicht miteinander vertauschbar, aber hey, hier sollen die alle miteinander vertauschbar sein. Und bei diagonalisierbaren Abbildungen ist es zumindest wahrscheinlicher, dass das geht. Und damit meine ich immer hintereinander Ausführungen. Und dann behaupten wir in diesem Satz, dass wir eine Basis finden, die aus gemeinsamen Eigenvektoren besteht. Das heißt, es ist möglich, eine Basis zu finden, sodass egal welche von diesen Abbildungen wir uns schnappen, wir immer eine Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix kriegen. Das ist schon ziemlich cool, es ist gut zu wissen, dass es geht. Und wir sehen auch so ein bisschen, wie man das basteln kann per Induktion im Beweis. muss ich einmal wischen. Aber wie schon angekündigt, funktioniert das per Induktion und wir sehen wirklich so ein bisschen, wie man das bastelt. Gut, ich mache Induktion über die Dimension von V. Und wenn die 0 ist, dann ist nichts zu zeigen. Denn der Nullraum hat als einzigen Endomorphismus die identische Abbildung, was gleichzeitig die Nullabbildung ist. Ja, die ist diagonalisierbar, das ist die einzige, das heißt, diese Menge A ist dann nicht besonders groß und es ist nichts zu zeigen. Naja, diagonalisierbar heißt Diagonalmatrix, nur ein Eigenwert heißt.
So was wie die Einheitsmatrix.
Genau, aber halt vielleicht mit irgendwas multiplizieren. Genauso. Überall steht dasselbe, ist ja nur ein Eigenwert auf der Diagonale. Das heißt, wir haben ein Vielfaches von der identischen Abbildung. da Alpha ja so war, dass die Anzahl der Eigenleitungen möglichst groß sein sollte, gilt jetzt für alle Elemente aus Gruppe A, dass die höchstens einen Eigenwert haben können. Und das heißt, es sind alles Vielfache von der identischen Abbildung. Und das heißt, auch da gilt, dass jede Basis aus Eigenvektoren besteht. Also kann ich mir einfach irgendeine Basis nehmen und die tut's. Einsatzspalte ich noch hin, wie ich gerade gesagt habe. So erhalten wir, indem wir jeden einen Wert betrachten. Insgesamt eine Basis von V, wie gewünscht. Das Argument ist immer dasselbe. Ich mache das für alle Eigenräume, bastel das zusammen, überlege mir, dass das mit der Dimension passt und fertig. So, wenn Sie das mal an einem kleinen Beispiel ausgeext sehen wollen, gerne, sagen Sie Bescheid. Ich denke, ein kleines Beispiel kann ich mir ausdenken. Das ist noch nicht so fummelig, aber wir haben ja noch kurz Zeit. Wir können das einmal nochmal anstarren, schauen, ob wir noch eine Frage haben. Aber ich hoffe, dass die grundsätzliche Idee klar geworden ist. Wenn es nämlich nur einen Eigenwert gibt, dann ist irgendwie nichts zu tun. Und wenn es mehrere Eigenwerte gibt, dann kann man sich, indem man sich auf die Eigenräume konzentriert, per Induktion dann da immer schon solche Basen basteln und da muss man es nur noch zusammensetzen. Da hätte ich jetzt mehr hinschreiben können, aber ich wollte nicht überziehen. Was für Fragen haben Sie? Gibt es den Wunsch, dazu ein Beispiel zu sehen? Also einmal wirklich so eine gemeinsame Basis zu basteln. Okay, dann gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Es wird nicht riesig, das kann ich schon sagen, aber ich denke, ich kann da was basteln. Noch andere Wünsche, wenn ich schon dabei bin? Donnerstag erfülle ich ja auch noch ganz viele Wünsche. Jetzt gerade nicht. Okay, dann habe ich jetzt erstmal zwei. Gut. Noch irgendwas? Gut. Ich bin noch einen Moment hier, aber dann hören wir jetzt auf. Donnerstag geht's weiter. Bis dahin.